Ja, schönen guten Morgen aus Berlin und herzlich willkommen zum Frühstart, Armin Laschet.
Guten Morgen.
Herr Laschet, das Bundeskanzleramt sprach von einer Schicksalswoche für Europa. Jetzt fast am Ende dieser Woche. Hat sich das Schicksal zum Guten oder zum Schlechten gewendet?
Das wissen wir noch nicht, denn die Staats- und Regierungschefs kommen ja heute in Brüssel zusammen. Gestern war ein Vortreffen, um über den Westbalkan zu sprechen. Und da muss jetzt entschieden werden über die eingefrorenen russischen Vermögen oder über die Finanzierung der Ukraine auf andere Art und Weise. Dann steht das große Handelsabkommen mit Mercosur an, also mit Südamerika. Und bei beidem ist die Mehrheit nicht klar. Und deshalb zeigt sich die Handlungsfähigkeit Europas heute bei diesem Gipfel. Also ein Schicksalstag heute.
Aus Brüssel heißt es, niemand wird vom Tisch aufstehen, bis das nicht entschieden ist. Das könnte ganz schön lange dauern, oder? Also bislang hat man es immer geschafft in den letzten Jahren, dass es einen Tag gedauert hat. Und jetzt?
Naja, der Gipfel ist angelegt, heute und morgen. Und der Ratsvorsitzende hat, also der frühere Premierminister Costa hat gesagt, er lässt so lange verhandeln, bis es ein Ergebnis gibt. So, und das kann je nachdem dann auch noch übers Wochenende gehen. Ich vermute mal, Weihnachten werden sie fertig sein. Aber dass es morgen definitiv zu Ende ist am Freitag, das ist nicht sicher.
Schauen wir mal auf das russische Staatsvermögen, was ja dort verhandelt wird. 50-50 hieß es aus dem Bundeskanzleramt. Eine realistische Einschätzung?
Ich glaube ja. Weil es geht nicht nur um die Frage, gibt es eine Mehrheit dafür? Der Vorgang wäre ja einfach, wenn da russisches Vermögen läge, man nimmt das russische Vermögen und gibt es der Ukraine.
So wird es immer dargestellt.
So wird das in der Öffentlichkeit diskutiert, auch die Grünen erwecken manchmal diesen Eindruck. Aber der Vorgang ist ja viel komplizierter. Da liegt russisches Vermögen, das soll beliehen werden und zurückgezahlt werden soll das Geld, wenn die Russen einmal Reparationen zahlen für den Ukraine-Krieg nach einem Friedensschluss.
Sehr viele Wenns.
Viele, die haben Zweifel daran, ob die je Reparationen zahlen werden. Und für den Moment müssen die Mitgliedstaaten bürgen, auch Deutschland und alle anderen. Und deshalb muss man heute dazu kommen, erstens eine Mehrheit finden für das Verfahren. Das gelingt vielleicht noch. Aber zweitens auch genügend Mitgliedstaaten, die dann in Milliardenhöhe für dieses Vermögen bürgen. Und da weiß ich nicht, wie weit alle 27 dazu bereit sind.
Vor allen Dingen aus Belgien kam in den letzten Tagen, jetzt hat man sich dort ein bisschen bewegt, auch und es kommt offenere Worte, kam Bedenken, weil ein großer Teil dieses Geldes, 180 Milliarden ungefähr, liegen dort. Man möchte dort das Risiko nicht alleine tragen, denn man darf nicht vergessen, es ist über die Hälfte des belgischen Staatshaushaltes.
Ja,
verstehen Sie oder würden Sie als belgischer Ministerpräsident so ein Risiko eingehen?
Ja, natürlich verstehe ich den belgischen Ministerpräsidenten in vollem Umfang. Auch hier wieder bei uns die Schwarz-Weiß-Debatte. Jetzt gilt der Belgier als der Böse, nachdem es früher Orban war. Nein, der Premierminister trägt berechtigte Sorgen vor. Der Bundeskanzler ist ja in der letzten Woche eigens zu einem Abendessen nach Belgien zum Premierminister geflogen, um zu unterstützen. Und ich glaube, Deutschland wird Belgien da helfen. Aber es reicht nicht, dass es nur Deutschland ist. Und deshalb darf man den belgischen Premierminister nicht alleine auf diesem Risiko sitzen lassen, sondern muss das heute europäisch schultern.
Sie haben gesagt, Deutschland wird helfen. Deutschland wird dann zwangsläufig auch einen Teil des Risikos tragen müssen. Wie hoch ist denn der Anteil, den wir tragen können und sollten?
Das kann man schwer sagen, weil man nicht weiß, wie viele Mitgliedstaaten mitstimmen. Normalerweise ist beim EU-Haushalt bei jeder Maßnahme circa 25% aus Deutschland.
Das wäre ganz schön viel Geld.
Und das ist eine ganze Menge Geld.
Wo soll das Geld denn herkommen?
Ja, das wird dann ja als Anleihe aufgenommen, wird auch viele Jahre festgeschrieben. Und das wird im Zweifel über Verschuldung aufgenommen werden müssen.
Noch mehr Verschuldung, die müsste dann ja der Bundestag beschließen.
Das muss der Bundestag beschließen, weil es eine Verpflichtung für die Zukunft ist. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal die Verfahren abwarten, die Entscheidung heute. Und dann wird sich irgendwann der Bundestag damit beschäftigen.
Das ist ein ganz massiver Schritt, den man dort gehen würde, aber auch ein Schritt, der die Russen extrem nervös macht. Das sieht man an den Reaktionen, die aus Moskau kommen. Also wenn man sich zum Beispiel die Sanktionen anguckt, dort war die Rhetorik nie so scharf wie jetzt aufgrund dieser russischen Staatsvermögen. Warum ist das so? Warum ist in Russland die Angst so groß, dass man diesen Schritt gehen könnte?
Also ich habe geschrieben, ich glaube nicht, dass sie irgendwann Reparationen zahlen, aber die EU hat beschlossen, dieses Geld wird immobilisiert. Das heißt, auf absehbare Zeit wird Russland darauf nicht zugreifen können. Das ist bereits beschlossen. Und das trifft Russland natürlich sehr, denn 200 Milliarden oder 160, je nachdem, wie man es ansetzt, die man nie wieder zur Verfügung hat, das trifft die russische Wirtschaft schon sehr. Und deshalb ist es richtig, jetzt den Druck auf Russland zu erhöhen. Und deshalb wäre es gut, wenn Europa heute geschlossen da abstimmt, denn das zeigt dann auch die europäische Geschlossenheit.
Schauen wir auf einen anderen Aspekt. Sie haben ein Grundproblem der Europäer bereits diese Woche thematisiert. Man sei immer darauf angewiesen, wenn man hier Vorschläge arbeitet, dass man die den Amerikanern gibt und die wiederum auf die Russen zu gehen, um die weiter zu verhandeln. Wie wollen Sie das denn konkret ändern?
Ja, also das ist ja eine Frage, die sich wahrscheinlich viele Menschen stellen. Deutschland hat beschlossen, ebenso wie die gesamte Europäische Union, wir reden nicht mit Russland.
Aus gutem Grund eigentlich.
So, es ist okay, wir reden mit vielen Ländern, wir reden mit dem Iran und allen möglichen. Aber bei Russland haben wir gesagt, wir reden nicht. Reden tun die Amerikaner. Wir haben es bei Belarus jetzt erlebt. 130 Oppositionelle sind freigelassen worden. Die Aachener Karlspreisträgerin beispielsweise, die da im Gefängnis saß, Frau Kolesnikova. Und ein US-Gesandter reist hin und kommt mit dem Ergebnis zurück, 130 Gefangene sind freigelassen. Als leidenschaftlicher Europäer sagst du dir doch, warum können wir das eigentlich nicht? Warum reist nicht ein Gesandter der EU dahin und kommt zu solchen Ergebnissen? Und jetzt war am Wochenende dieser Gipfel, ein europäischer Vorschlag liegt auf dem Tisch. Der Bundeskanzler hat hier verhandelt, die Amerikaner dabei, die Ukraine dabei. Und jetzt warten wir darauf, dass sich Herr Kushner und Herr Witkoff, die amerikanischen Unterhändler, am Wochenende in Miami treffen, um das den Russen zu berichten. Das ist nicht das Selbstbewusstsein der Europäischen Union. Und deshalb fände ich, unsere Ideen, die wir als Europäer erarbeiten, auch unsere Drohungen gegenüber Russland, die sollten wir schon selbst auf diplomatischen Kanälen mit Russland erörtern und nicht nur über die USA.
Also braucht es eine Art europäischen Sondergesandten für Russland, wie es
was auch immer es da braucht. Nur man muss ja nicht gleich mit Putin reden, aber dass wir irgendwie unsere eigenen europäischen Ideen auf eigenem Wege transportieren, das halte ich für wichtig. Und gerade jetzt, wo die nationale Sicherheitsstrategie der USA ja in drastischen Worten über Europa redet, wo viele bei uns sagen, das transatlantische Verhältnis ist zu Ende. Ja, wenn wir aber selbst als Europäer stark sein wollen, dann können wir nicht die Amerikaner bitten, für uns die Gespräche mit Russland zu führen, sondern dann müssen wir als Europäer auch dazu selbst in der Lage sein.
Sie haben den Chefverhandler Witkoff angesprochen, aber sieht man nicht an dem auch, dass ein russischer Präsident oder wer auch immer nur mit jemandem verhandelt, der für seine Maximalforderungen bereit ist, bei dem er ein Ohr findet für seine Maximalforderungen, weil das ist bei Witkoff ganz klar der Fall.
Wie meinen Sie mit Maximalforderungen?
Naja, dass man nur ein Gespräch mit Russland eingehen kann, wenn man jemanden hinschickt, der auch bereit ist, diese Maximalforderungen mit zurückzunehmen. Also das ist ja kein Gespräch auf Augenhöhe. Das ist ja eine Gefahr.
Ja, das ist wahr. Gut, der eine ist Chefunterhändler, aber jeder weiß natürlich, er ist der Abgesandte des amerikanischen Präsidenten. Und der zweite ist der Schwiegersohn des Präsidenten, der ja nun eine große Nähe zum Präsidenten hat. Das ist nicht entscheidend. Die Person, die da reist, die verhandelt, die vielleicht auch nicht öffentlich verhandelt, muss ausstrahlen, ich habe die Autorität, für die gesamte Europäische Union oder für Deutschland zu reden. Also es müssen nicht immer gleich die Außenminister sein, aber dass Russland klar ist, und das war immer NATO-Strategie, eine klare, harte Position, aber gleichzeitig das Gesprächsangebot. Wir hatten mal in den 80er Jahren den NATO-Doppelbeschluss. Haben wir Mittelstreckenraketen aufgestellt, aber angeboten, wenn ihr eure abbaut, werden wir sie auch abbauen. So, und in den Mechanismus müssen wir wieder zurück.
Sie haben die Gespräche in Miami am Wochenende schon angesprochen und dieses Szenario oder dieses Problem, dass dort Positionen verhandelt werden, die wir hier ausgearbeitet haben. Wie viele der in Berlin beschlossenen Punkte werden denn dort noch bestehen bleiben? Was glauben Sie?
Ich hoffe, möglichst viele, aber im Zweifel nicht alle, denn wenn das ein Verhandlungsangebot war, was hier in Berlin beschlossen wurde, dann heißt ja, dass darüber geredet werden muss. Aber allein daran sehen Sie, Witkoff und Kushner müssen das jetzt wieder rückkoppeln danach mit den Europäern, die dann in Brüssel zusammensitzen, auch mit den Ukrainern und fragen, könnt ihr das noch mit akzeptieren? Dann müssen wir das wieder zurück übertragen und dann, also das ist wie stille Post. Es geht zu viel verloren, wenn man solche verschlungenen Wege sucht. Ich glaube, im Moment geht es nicht anders, weil dieser Gesprächsfaden mit den Amerikanern begonnen hatte und man den jetzt fortsetzen will, nur für die Zukunft, ist das keine europäische Stärke.
Sagt Armin Laschet. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Und damit gebe ich zurück nach Köln.